Lasst uns noch einmal ganz stille werden und unseren Herrn bitten. Herr Jesus, Heiland und Herr, auch jetzt brauchen wir deine Gegenwart. Denn du hast gesagt, ohne dich können wir nichts tun. Und wir möchten dich jetzt noch besser kennenlernen. Herr, schenk du zu unserem Wunsch das Vollbringen. Amen. Der Name Dwight Nelson ist für viele von euch ein Begriff. Prediger der Schulgemeinde, denke ich, in Andrews und auch in Europa immer wieder unterwegs in Evangelisationen und Konferenzen vor einiger Zeit in London. Und von dort hörte ich jene interessante Geschichte, als Dwight Nelson mit seiner Frau in einem der Citybusse von London unterwegs war. Ihr kennt ja diese roten Doppeldecker, wo man oben sitzen kann und kann schön die Stadt besichtigen. Als er dort unterwegs war, scheinbar zur Versammlung, da hört er plötzlich aus allen Lautsprechern des Busses eine schrille Stimme schreien: "This bus is under attack. Call immediately 999. Das ist ja furchtbar. Dieser Bus wird angegriffen. Und sie merken an den Reaktionen der Passanten draußen auf den Gehsteigen, dass die Lautsprecher nicht nur nach innen schrien, sondern auch nach außen. This bus is under attack. Call immediately. Und alle waren zutiefst erschrocken. Ein Terroristenangriff. Aber es explodierte keine Bombe, es hat niemand geschossen. Es hat sich sehr bald herausgestellt, dass der Fahrer schweißtriefend versucht hat, die Stimme zum Schweigen zu bringen. Fehlalarm. Immerhin, seit jenen Terroranschlägen in London gibt es eine Spezialforce, eine Einsatztruppe in London, die steht bereit. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Sie steht bereit, um auf solch einen Ruf zu warten. Und seither haben die Verkehrsbetriebe in London in ihren U-Bahnen und Bussen und Fahrzeugen einen roten Knopf montiert. Wenn den der Fahrer drückt, dann hört man die schreiende Stimme: "This bus is under attack." Und es wird gleichzeitig der Alarm ausgelöst bei der Eingreiftruppe. Ich denke, wer ein bisschen vom prophetischen Wort sich die Augen öffnen ließ, der hört es überdeutlich, dass solch ein Schrei durch unsere Welt geht. This world is under attack. Wer das Buch kennt, Der große Kampf, der weiß, dass tatsächlich die Welt, der Globus, auf dem wir leben, Kriegsschauplatz geworden ist. Er war es nicht immer, er war einmal Paradies. Aber jetzt ist die Welt, auf der wir leben, zum Kriegsschauplatz geworden. Und die letzte Attacke wird geführt. Satan hat eine Großoffensive eröffnet und manche von euch in den Gesprächen, die wir zwischendurch führten, habe ich das auch entnommen. Manche von euch spüren es, dass jetzt irgendetwas Ungeheures vor uns steht. Sogar Menschen, die nichts mit Religion am Hut haben und wissen, sagen, irgendwie ist die Welt anders geworden. Man redet von Klimaveränderung und man redet von Unregierbarkeit der Nationen und Völker. Alle schreien nach Frieden und es gibt immer häufiger Kriegsursachen und Anlässe. Es ist eigenartig auf diesem Planeten Erde geworden. Alle wissen, dass wir hier Krieg haben. Den Krieg zwischen Licht und Finsternis, zwischen Christus und Satan. Und du und ich? Nein, das wäre viel zu schön, wenn wir sagen, wir sitzen auf den Zuschauerrängen. Da sitzen wir leider nicht. Sondern wenn die Offenbarung recht hat, und daran habt ihr und ich keinen Zweifel, dann steht dort in Offenbarung, der Drache wurde zornig auf die Frau und er ging hin zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Offenbarung 12, Vers 17. Ihr kennt den Text nicht. Ich zitiere viele hier nur, weil die Zeit so schnell läuft. Übrigens, ich habe später anfangen dürfen, dann darf ich auch ein bisschen später aufhören. Danke. Der Drache wurde zornig. Das heißt mit anderen Worten, Schwestern und Brüder, wenn ich diesen Text recht verstehe, die übrigen von ihrem Samen, ist nicht irgendeine obskure Sekte im Dschungel von Südamerika, die übrigen von ihrem Samen sind wir. Ja, seid ihr euch einig? Das heißt mit anderen Worten, Satan hat dich und mich, hat uns, hat die Gemeinde Gottes auf Erden im Visier. Er hat auf uns angelegt, er hat seine Großoffensive eröffnet und wir spüren es selber. Etliche von euch haben mir heute gesagt, was in der Gemeinde zurzeit abgeht, das tut uns weh, das macht uns krank. Ja, natürlich, pass auf, dass du nicht auch demnächst selber Ziel bist. Nicht nur Schwestern und Brüder, dass wir alle unter Attack sind. Aber ich will euch jetzt nicht Angst machen, denn es gibt ja die andere Verheißung und die kennt ihr sehr gut in Matthäus 28, Matthäi am Letzten, wie man früher gesagt hat, als man noch nicht Texte und Kapitel hatte. Matthäus 28, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er, der dem Pilatus sagen konnte, 12 Legionen Engel stehen mir zur Verfügung auf Anruf, mehr als eine Taskforce in London, eine Spezialtruppe gegen Terrorismusbekämpfung. Ein Heerführer steht uns zur Verfügung, der sagen konnte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, das wussten wir ohnehin schon, und auf Erden, da haben wir manchmal unsere Zweifel. Aber er hat es gesagt und wir glauben, dass es so ist. Und wenn er uns zusagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, haben wir dann Grund, Angst zu haben? Aber natürlich nicht, natürlich nicht. Und ich könnte euch jetzt Text um Text zitieren, viele davon kennt ihr selber, Johannes 16, 33. Darum habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus möchte uns also durch dieses Wort, mir ist gegeben alle Gewalt und ich bin bei euch alle Tage, eine gewisse Sicherheit geben, Zuversicht. Er möchte uns Frieden schenken. Frage, wir sind ja demokratisch, nicht wahr? Als Adventisten sind wir bekannt dafür, dass wir nicht hierarchisch strukturiert sind, sondern demokratisch. Repräsentative Demokratie. Ist dieses Wort Jesu eine Verheißung oder ist es ein Gebot? Ich meine, das, was wir eben gelesen haben. Mir ist gegeben alle Gewalt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ist das eine Verheißung, eine Zusage oder ist das mehr ein Gebot, eine Anweisung? Wer ist für Verheißung? Darf ich mal die Hände sehen? Einige, ja, doch, die Mehrheit scheint mir. Wer ist für Gebot? Darf ich die Hände sehen? Auch einige. Also, ihr seid überstimmt. Macht euch nichts draus. Es ist beides. Es ist beides. Interessanterweise werden in der Heiligen Schrift Verheißungen häufiger in Gebote verpackt oder eingerahmt. Der bekannteste Notruf in London scheint der 999 zu sein. Das ist mir ein bisschen zu lange. In Deutschland ist die Notrufnummer etwas kürzer. Da hat sie die 1 vorne dran. Die geht schneller auf einem Wählscheibentelefon. Die himmlische Notrufnummer, kennt ihr die auch? Wie heißt die? 5015, richtig. Ich schaue doch mal schnell nach unter der himmlischen Notrufnummer 5015. Und wenn ihr mitschauen wollt, dann schlagt es bitte auf. Psalm 50, Vers 15. Heißt, und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wie heißt das erste Wort dieses Textes? Rufe. Jetzt müsste ich wieder abstimmen lassen. Aber diesmal haben nicht mehr alle recht. Heißt das erste Wort dieses Textes und oder heißt es rufe? Schaut hinein in eure Bibel. Und heißt das erste Wort. Und. Nur drei Buchstaben, aber ihr Lieben, drei ganz wichtige Buchstaben. Denn was will das Wort und denn sagen? Im Hebräischen ist es sogar nur ein Buchstabe, ein Waff. Was will das Wort und denn sagen? Dass zwei Dinge zusammengehören, oder? Und ist so ähnlich wie eine Klammer, die etwas zusammenhält. Dann heißt es also, wenn es heißt, und rufe mich an in der Not, davor steht etwas, was auch wichtig ist zu beachten. Und jetzt schauen wir uns den Vers 14 an und dann merken wir, dass das schon wichtig ist. Denn dort heißt es, opfere Gott Dank, erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not. Könnte das die Antwort sein auf den Zweifel vieler Leute, die sagten, ich habe Gott angerufen und er hat mir keine Antwort gegeben? Könnte sein. Ich will nicht behaupten, dass Gott immer so handelt. Ich bin nicht derjenige, der ihm vorschreibt, wie er handeln muss. Er ist frei und souverän und er hat schon vielen Gottesleugnern, die gar nicht ihre Gelübde gehalten haben und die nie ihm Dank geopfert haben, geantwortet, wenn sie aufrichtig ihn fragten. Das tut er schon. Aber wenn Gottes Kinder über Wochen hinweg ihre eigenen Wege gehen und wenn dann irgendwo es schief läuft, dann rufen sie plötzlich, Herr, hilf. Dann sollten sie sich nicht wundern, wenn es vielleicht keine Antwort gibt. Warum? Weil diese Verheißung, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen, eingepackt ist in eine Anweisung, in ein Gebot. Wenn ihr danach sucht, ihr werdet in der Bibel noch viele andere Beispiele finden, sogar in den 10 Geboten. Auch da stehen Gebote verpackt oder Verheißungen verpackt in Anweisungen, in Gebote. Also, das Gebot lautet, erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Haben wir Adventisten auch Gelübde abgelegt? Auch? Ohne dass wir eine Wallfahrt gemacht haben, oder? Ja, ich denke doch, dass wir alle versprochen haben dem Herrn, von jetzt an gehört mein Leben dir, jetzt sollst du der Herr sein. Und haben wir es immer gehalten, sind wir nicht manches Mal so selbstherrlich gewesen, dass wir sagten, Herr, jetzt mache ich mal 4 Wochen Urlaub und nachher geht's wieder weiter mit dem frommen Leben. Kommt das vor? Das Volk Israel wollte damals in der Wüstenwanderung ab und zu mal Auszeit haben und hat dann mal Urlaub gemacht von dieser Beziehung mit Gott. Aber hier heißt es, opfere Gott Dank, erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an. Jesus hat uns also hier gezeigt, dass er zu seinen Verheißungen steht, wenn wir, irgendwo habe ich meine Uhr gelassen, da ist sie. Seht ihr, ich werde schon alt. Wenn wir zu unseren stehen, dann steht er auch zu seinen Verheißungen. Ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, wenn es dann schief läuft, manche Menschen denken ja, ja, das ist wunderschön, dass Jesus versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, ich fahre jetzt mit 150 immer so die Autobahn lang und sollte es mal kritisch werden, dann schreie ich, Herr, hilf. Und dann kommt der himmlische Airbag und fängt mich auf. Ihr wisst, was ein Airbag ist. Und ich bin sehr dankbar und froh, dass es das heute gibt, so ein Instrument. Ich habe es noch nie ausprobieren müssen, Gott sei Dank. Und trotzdem bin ich froh, dass in meinem Fahrzeug vorne ein Airbag ist. Und wenn es mal wirklich spitz auf Knopf kommen sollte, dann hoffe ich, dass der Airbag mich auffängt, mir das Schlimmste erspart. Genauso denken manche Christen, ist die Verheißung des Herrn zu werten. Ich bin bei euch alle Tage. Herr, ich führe mein Leben, ich bin am Steuer und sollte es mal zum Crash kommen, dann bist du ja noch da, dann übernimmst du und fängst mich auf. Aber ich nehme an, ihr seid genauso einig mit mir, dass Jesus das so nicht gedacht hatte, diese Verheißung. Er war für seine Jünger immer da, immer wenn sie ihn brauchten. Ein Beispiel in jener Nacht, als sie auf dem See ruderten und der Sturm kam und sie hatten schon Angst um ihr Leben, es ging nicht mehr vorwärts und dann kam plötzlich Jesus über das Wasser auf sie zu. Er hatte sie nicht aus den Augen gelassen, auch wenn sie an ihn nicht mehr gedacht hatten in Lebensangst und Lebensgefahr. Er war immer da für sie. Oder als sie voller Angst im oberen Saal in Jerusalem die Türen verschlossen hatten, so steht dort, vielleicht hätten wir es schreiben müssen, verrammelt hatten, den Tisch davor und zwei Schränke, damit die Häscher, die Kriminalpolizei von Jerusalem sie nicht gleich findet oder damit sie nicht reinkommen. Aber Jesus hat nicht geklopft. Sie hätten ängstlich auf jeden Schritt gelauscht und auf jedes Klopfen an der Tür. Aber Jesus hat nicht geklopft. Er stand plötzlich mitten unter ihnen. Er hat sie nicht erschreckt. Er hat sie getröstet. Ist das nicht ein wunderbarer Heiland? Ich bin bei euch alle Tage. Immer wenn sie ihn brauchten, war er zur Verfügung. Als er sie brauchte, gab es das auch? Einige Stunden vorher. Zuerst gehen sie in den Garten, bleibt hier, wacht und betet, sagt Jesus. Und ich denke, die Aufforderung war theologisch nicht schwer zu deuten. Wacht und betet, was das heißt. Und dann nimmt er noch drei Jünger mit, ein bisschen weiter, und er sagt zu ihnen, bleibt hier, ich gehe hin, bis ich dorthin gehe und bete. Und er bittet sie zu wachen und zu beten. Und als er zurückkommt, und er hat sicherlich etwas länger gebetet, als das aus dem Lesen des Textes hervorgeht, denn er muss sie fragen, als er sie schlafend findet, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Da waren sie nicht da. Als die Jünger Jesus brauchten, waren er immer da. Als Jesus die Jünger brauchte, waren sie nicht immer da. Das lässt mich fragen, wie ist es heute, Herr? Wenn ich dich brauche, dann kann ich mich darauf verlassen, du bist immer da, mir zu Hilfe. Aber wenn du mich brauchst, bist du dann zufrieden mit meiner Anwesenheit? Ihr merkt doch, dieses Ich bin bei euch, das heißt eigentlich, das spricht von einem Verhältnis. Ich muss noch mal so ein kleines Wörtchen gebrauchen. Wir haben ja bei Psalm 50, Vers 15, das Und so betont. Und rufe mich an in der Not. Ihr habt sicherlich festgestellt, dass in Matthäus 28 auch das Und da ist. Denn das beginnt dieses Ich bin bei euch, diese letzte Verheißung beginnt und siehe, ich bin bei euch. Also ihr merkt schon, auch da gehört das Ich bin bei euch eigentlich zu dem, was davor ist. Und das, was davor ist, diese vier Imperative, gehet hin, machet zu Jüngern, taufet und lehret sie halten. Diese vier Imperative lassen sich nicht lösen von der Verheißung hinten nach. Und die Verheißung kann man nicht in Anspruch nehmen, ohne vorher an die vier Imperative zu denken. Nun mag mancher von euch sagen, Bruder Hopf, wir können nicht alle nach Südamerika oder auf die Philippinen gehen oder sonst wohin als Missionare. Nein, das können wir nicht alle. aber gehet hin. So ein bisschen hingehen kann man ja hier auch, wenigstens bis zum Nachbarn. Und lehret sie halten, das muss nicht immer mit Worten geschehen. So wie der Franz von Assisi gesagt hat, dass man Gottes Wahrheit immer und überall verkündigen soll und wenn es notwendig ist, sogar seine Worte dazu gebrauchen. Wenn es notwendig ist. Also ihr seht, dieser Auftrag Jesu geht hin, der gilt uns allen auf irgendeine Art und Weise. Auch wenn wir nicht hinausgehen ins ferne Ausland, können wir doch Verkündiger seiner Liebe sein, in Wort und Tat und Lehren halten alles, was ich euch befohlen habe. Aber nun komme ich doch noch einmal zu dem ganz kurzen Wörtchen bei euch. Das Wort bei ist eine Präposition, das ist ein Wörtchen, das eine räumliche oder gedankliche Nähe von etwas zum Ausdruck bringt. Bei dir zu sein, das kann heißen, ich bin räumlich in der Nähe von dir. Bei dir zu sein kann auch heißen, ich bin in Gedanken mit dir verbunden. Bei. Lasst mich das einmal an einem Beispiel illustrieren. Ich kann es leider nicht nach Bern verlegen, weil ich jetzt nicht mehr so hier zu Hause bin. Aber ich lade euch ganz kurz ein, mit mir nach Pforzheim zu kommen. Das ist also der nächste größere Ort, dort wo ich wohne und auch meine Heimatgemeinde, in der ich sicherlich am letzten Sabbat des Jahres, immer am Silvester, zu treffen bin. Und dort in Pforzheim gibt es einen zentralen Platz, so ähnlich wie hier, da beim Weißen Turm herum. Also einen ganz zentralen Platz und rund um den Platz herum gibt es etliche Kaufhäuser und große Geschäfte und auf diesem zentralen Leopoldsplatz, so heißt er, da ist eine Masse von Volk Tag und auch manchmal nachts unterwegs, viele Leute. Und wenn ich dort unterwegs bin, dann laufe ich an Hunderten von Leuten vorbei, ohne sie anzuschauen, ohne sie zu grüßen, ohne überhaupt Notiz von ihnen zu nehmen. Man käme ja nicht voran, man kann ohnehin nicht geradeaus gehen, man muss sich durchschlängeln. Und sie kommen mir entgegen, sie schauen mich nicht an, sie grüßen mich nicht. Warum nicht? Wir sind uns alle fremd. Alle fremd. Und viel zu viel von dieser Sorte Mensch. Aber dann sehe ich plötzlich da drüben jemand, ein bekanntes Gesicht. Das ist doch der Frank. Einer von den drei Gemeindeältesten meiner Gemeinde. Und schon mache ich einen kleinen Bogen und ich merke, er hat mich auch entdeckt. Irgendwie unbewusst merken wir doch die Gesichter der Leute, die auf uns zukommen. Und jetzt kommt er auf mich zu. Und wir schütteln uns die Hand. Das ist aber eine Überraschung heute. Mitten am helllichten Werktag treffen wir uns hier auf dem Leopoldsplatz. Was machst du denn? Ich bin unterwegs zu einem Kunden. Und was machst du? Ja, ich habe noch eine Verabredung. Ich muss dann darüber gehen zur Schlösslegalerie. Gut. Geht's dir gut? Ja, mir auch. Ja, also dann auf Wiedersehen. Wir drücken uns die Hand und verabschieden uns wieder. Warum haben wir uns die Hand gedrückt und angelächelt? Warum? Weil wir eine Beziehung haben. Keine sehr enge Beziehung. Wir treffen uns nur selten, aber eine herzliche und eine freundliche Beziehung. Und weil wir einander kennen, deshalb haben wir uns gegrüßt und die Hand gedrückt. Aber ich habe wirklich noch eine Verabredung. Da drüben an der Schlösslegalerie halte ich Ausschau nach einem Kopf mit blonden Haaren, mit ganz hellblonden Haaren. Und wenn ich dann darüber gehe und schaue, dann sehe ich plötzlich, und dann hat der Kopf mich auch schon gesehen und dann gehen wir aufeinander zu. Und ich kann euch sagen, die Begrüßung ist noch viel herzlicher als die mit dem Frank. Noch viel herzlicher. Denn die dort auf mich gewartet hat, wo wir uns verabredet hatten vor dem Eingang der Schlösslegalerie, die kenne ich seit 49 Jahren, nein, jetzt seit 51 Jahren. Kennen tue ich sie. Verheiratet sind wir seit 49. Und weil wir eine noch engere Beziehung haben, deshalb ist es ganz selbstverständlich, dass wir auch noch herzlicher miteinander sind und uns noch mehr drücken können, als ich dem Frank, dem ich nur die Hand gedrückt habe. Wir sind miteinander durch dick und dünn gegangen, durch gute Zeiten und durch schwere Zeiten. Und das hat unsere Beziehung festgemacht. Um eine Beziehung festzumachen, braucht man unter anderem Zeit. Das wisst ihr schon seit Freitagabend, da habe ich das schon einmal erwähnt. Wer keine Zeit investiert in eine Beziehung, braucht sich nicht wundern, dass sie langsam abkühlt und vielleicht am Schluss sogar zerbricht. Das Schicksal mancher ehelichen Beziehung. Aber wenn man füreinander Zeit hat und miteinander durch dick und dünn geht und diese Beziehung ganz eng für die Dauer anlegt, von Anfang an, nicht eine Patchwork-Ehe, bis dass wir eine, wie heißt das heute, wenn die Leute gefragt werden vor dem Standesamt, willst du? Und dann sagen sie, ja, bis eine bessere kommt. So etwa, nicht wahr? Scheidung und dann die nächste. Aber das machen wir ja nicht. Wir glauben wirklich dran, das ist eine Beziehung auf Dauer, auf die Ewigkeit angelegt. Und das war jetzt meine Frage. Was für eine Beziehung unterhalten wir zu Jesus? Eine zeitweilige, eine lose oder eine enge und eine auf Dauer angelegte Beziehung? Denn das Wort bei euch heißt, dass wir, er und ich, miteinander eine Beziehung eingegangen sind. Er ist immer dann bei mir, wenn auch ich bei ihm bin. Ja, alle Tage. Nein, wie ich schon sagte, die Andacht habe ich sicherlich nicht vergessen an irgendeinem Tag. Aber manches Mal habe ich die Andacht beendet mit einem Amen und dann habe ich es gemacht wie zu Zeiten, als ich noch aktiv war. Dann habe ich zu Jesus auf Wiedersehen gesagt, im Gebet heißt das Amen, und dann bin ich losgespurtet. Und am Abend, wenn dann alles vorbei ist und ich schon fast im Bett liege und kaum noch die Augen offen halten kann, dann komme ich und sage, jetzt bin ich wieder da. Vielen Dank, dass... Ach so, warst du bei mir den ganzen Tag? Ich habe gar nicht dran gedacht. Ich wusste gar nicht, ob du da bist oder nicht. Ihr merkt schon, dieses alle Tage bei euch sein, das ist ja nicht eine Beziehung, wie ich sie zu meinem Rasierapparat habe. Der ist auch alle Tage bei mir. Alle Tage. Morgens 5 Minuten. Und dann wird er wieder ins Regal gelegt und damit hat sich's für diesen Tag. Es kann doch nicht sein, dass meine Beziehung zu Jesus Christus beschränkt wird auf ein paar Minuten pro Tag und das ist alles. Aber Bruder Hopf, sicherlich, es muss exklusiv Zeiten geben, die wir zusammen sind mit Jesus, wo sonst niemand, aber auch niemand uns ablenkt. Und ihr wisst ja selber so gut wie ich, es gibt die wunderbare Möglichkeit für den Teufel, wenn er uns schon nicht vom Gebet ablenken kann, abhalten kann, dann kann das Telefon wenigstens läuten, während wir gerade Andacht machen oder sonst etwas. Also die Ablenkung ist ja immer noch drin. Drum hat Jesus einmal gesagt in der Bergpredigt, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Komisch. Heute hätte er vielleicht gesagt, und häng das Telefon ab oder stell den Anrufbeantworter ein. Oder es gibt ja eine ganze Reihe von technischen Möglichkeiten, die es mir heute erlauben, nicht ans Telefon zu gehen, wenn ich mit ihm ein exklusives Rendezvous habe. Lasst euch nicht ausbremsen. Der Teufel versucht es immer wieder. Und ihr werdet immer wieder gestört werden. Und wenn das nicht der Fall ist, das ist umso bedenklicher. Jesus also möchte bei mir sein, nicht nur in diesen Exklusivzeiten, sondern auch während des Tages. Aber jetzt kommt eben das Problem. Ich kann doch nicht, wenn ich arbeiten muss und mitten im Alltag stehe, den ganzen Tag mit gefalteten Händen oder auf den Knien liegen, so nach dem Grundsatz, wie Paulus das schreibt, betet ohne Unterlass, haltet an am Gebet. Ihr kennt ja alle die Texte. Heißt das, dass man den ganzen Tag immer mit gefalteten Händen rumlaufen muss? Natürlich nicht. Ihr wisst, wie das heute ist. Der Computer hat uns so vieles gelehrt. Er hat uns vieles gebracht und manches genommen, aber er hat uns auch manches gelehrt. Wenn ich auf dem Computer Übersetzungen mache, dann liegt der Text auf einem Fenster und auf dem anderen Fenster habe ich die Übersetzung. Und beides liegt gleich offen. Da brauche ich also nicht erst warten, bis ich den suche, sondern mit einem einzigen Tipp bin ich im einen oder im anderen Fenster. Das, was der Computer kann, dass er gleich mehrere Programme gleichzeitig offen hält und wir in beiden gleichzeitig arbeiten können, das kann unser Verstand schon lange. Schon lange. Wir haben im Deutschen diesen interessanten Ausdruck, etwas ist mir im Hinterkopf. Das heißt mit anderen Worten, ich bin zwar mit meinem Bewusstsein, mit meiner Konzentration beim Verkehr oder bei der Arbeit und ich muss mich auch konzentrieren in meiner Arbeit, aber im Hinterkopf weiß ich doch, da ist noch jemand. Seit ich verheiratet bin, weiß ich das. Das muss mich nicht jemand erinnern dran. Und dieses Wissen, das im Hinterkopf ist, das prägt auch mein Leben. Deshalb brauche ich nicht hinter irgendeiner Frau herzuschauen. Ich brauche das nicht mehr. Ich bin gut verheiratet. Und wenn Jesus dein Freund ist, mitten im Alltag, dann prägt das auch dein Verhalten, dein Leben, deine Worte, alles, meinen ganzen Alltag. Beispiel. Wenn man sich mit jemand unterhält, dann merkt man meistens sehr bald im Gespräch, was für ein Programm bei ihm im Hintergrund läuft. Wenn ihr das Wort Ich sehr häufig hört, wenn Dinge erzählt werden, die eure Bewunderung herbeirufen sollen, was er alles geleistet hat und alles kann, wo er überall war im Urlaub und das und jenes, dann merkt ihr schon, ohne es jetzt euch bewusst zu machen, das Programm, das bei ihm im Hintergrund läuft, ist egozentriert. Das heißt, ich steht im Mittelpunkt und er möchte gerne bei den anderen Anerkennung und Bewunderung und Ähnliches hervorrufen. Es gibt andere Menschen, mit denen ihr zusammen seid, mit denen ihr sprecht und ohne dass ihr darauf direkt zu sprechen kommt, ob ihr beim Wetter anfangt oder bei der Politik oder bei der Wirtschaft, immer wieder kommen wir auf den einen Punkt, er. Und dann merkt man sehr schnell, bei denen läuft im Hintergrund, im Hinterkopf das Programm, das er zentriert ist. Ihr wisst, was ich meine. Wenn Christus im Herzen lebt, wenn er unsere große Liebe ist, dann müssen wir nicht ständig auf den Knien liegen und beten. Aber wir werden in keinem Augenblick des Tages darauf ganz vergessen, dass er an unserer Seite ist. Das hat mich der Computer gelehrt. Der zeigt, man kann durchaus das eine als Wachbewusstsein bearbeiten, aber das andere ist deswegen nicht ausgeschaltet. Es ist trotzdem noch vorhanden und es prägt unseren Alltag. Es hat sogar Einfluss auf unseren Alltag. Und wenn Jesus Einfluss auf uns hat, dann, ihr Lieben, dann werden wir immer mehr in sein Bild verwandelt. Weil bei euch die Zeit so schnell läuft, lasst mich abschließen mit jenem Text aus 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, die Verse 47 und 49. 1. Korinther 15, Vers 47 und 49. Paulus schreibt hier über die Auferstehung. Ihr kennt ja das große Kapitel 1. Korinther 15. Und er sagt, der erste Mensch ist von der Erde und irdisch. Frage, wer war der erste Mensch? Das war einstimmig. Ich glaube nicht, dass jemand etwas anderes gesagt hat. Adam, der erste Mensch, ist von der Erde und irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Wer ist der zweite Mensch? Sagt jetzt nicht Eva. Ihr kennt den Zusammenhang und ihr wisst, dass Paulus hier nicht von der Schöpfung spricht, sondern von jener theologischen Rangfolge. Und er sagt, der zweite Mensch ist vom Himmel. Und jetzt kommt der Vers 49. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen. Tragen wir alle das Bild des Irdischen? Seid ihr sicher? Es gibt jetzt Leute, die haben auf ihre Kennkarte oder auf ihren Ausweis kein Bild mehr drauf. Es gibt da biometrische Maßstäbe, die haben nur noch einen Chip drauf. Und auf diesem Chip, da ist der Fingerabdruck und die Iris-Diagnostik und so Verschiedenes ist da drauf, das einen Menschen individuell eindeutig macht. Aber bisher war es so, dass wir das Bild des Irdischen getragen haben, oder? Eine Nase, zwei Ohren, zwei Augen, eindeutig. Wie wir getragen haben das Bild des Irdischen. Und das ist keine Frage, das ist eine Tatsache, das ist Fakt. So werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn die vergangenen Minuten dazu beigetragen haben, dass in dir das Verlangen und der Wunsch groß geworden ist, das Bild des Himmlischen zu tragen, nicht nur Jesus kennenzulernen als seinen Erlöser, nicht nur hin und wieder mit ihm eine Beziehung zu haben, am Sabbat natürlich ganztägig, das ist klar, aber die Woche über dann stundenweise oder minutenweise. Wenn in dir der Wunsch erwacht ist, mit Jesus eine dauerhafte Beziehung zu haben, eine, die auf Ewigkeit angelegt ist, von Anfang an, nicht nur auf Versuch, sondern auf Bleiben, dann war dieses Wochenende nicht ganz umsonst. Dann wäre ich glücklich und ich bete darum, dass in unseren Herzen dieser große Wunsch, wenn es unser aufrichtiger, echter Wunsch ist, auch in Erfüllung geht. Lasst uns darauf die Hände falten. Herr Jesus Christus, unser Heiland und Herr, wir haben wieder versucht, ein wenig nachzudenken über die Wunder deines Lebens, über das große Geheimnis, aber das du uns auch offenbart hast, deines Charakters im menschlichen Fleisch. Herr, und wenn es dir möglich war, dass du über diese Erde gegangen bist und hast die Versuchungen siegreich bestanden, dann danken wir dir für die Zusage, dass du uns die Kraft schenken willst, auch unsere Versuchungen siegreich zu bestehen. Herr, uns verlangt danach, dass wir auch unter der Schar der Überwinder zu finden sind, wenn du sie empfängst an den Toren der himmlischen Stadt. Uns verlangt danach, dass wir heute schon eine so lebendige und enge Beziehung zu dir unterhalten, dass dein Leben unseren Alltag prägt. Schenke uns dazu dein Vollbringen. Wir bitten es um deiner Liebe willen. Amen.